Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Carsten Huck. Zwei neue Bücher stellen wir heute vor. Rebellion der Liebenden heißt der neue Band mit Vorlesungen von Maritza Bodrušić, mit der ich am Ende der Sendung sprechen werde. Davor noch eine Rezension von Jan Drees zum zweiten Roman der jungen Autorin Christine Höller. Leute von früher heißt er. Leute von früher, genauer Schriftsteller von früher, jene nämlich, die Deutschland nach 1933 verlassen mussten, haben den Journalisten Jürgen Serke bekannt gemacht.
Ich habe Anfang der 70er Jahre ein Interesse für diese Schriftsteller, deren Werke verbrannt worden sind, entwickelt. Und irgendwann saßen wir bei Henry Nannen, dem Herausgeber, dem Gründer des Stern, wie immer am Abend mit ein paar Flaschen Rotwein. Und ich habe einfach Anekdoten über meine, wie ich später dann gesagt habe, verbrannten Dichter erzählt. Und dann sagte Henry Nannen, okay, das ist doch eine tolle Geschichte. Nehmen Sie sich einen Fotografen und fahren Sie los. Wir machen eine Serie.
Jürgen Serke, der am Wochenende im Alter von 84 Jahren verstorben ist, brachte nach seiner Serie im Stern das Buch »Die verbrannten Dichter« heraus, das erst im vergangenen Jahr in neuer Gestalt wiederveröffentlicht wurde. Es leitete nach der Erstveröffentlichung 1977 die Wiederentdeckung jener Autoren und Autorinnen ein, deren Werke von den Nazis vernichtet worden waren. Serke und sein Fotograf Wilfried Bauer besuchten unter anderem noch Claire Goll, Walter Mehring, Irmgard Keun und auch Armin T. Wegner, der 1886 in Elberfeld geboren, einer der ersten Schriftsteller war, der den Völkermord an den Armeniern bezeugte.
Das war relativ einfach, ihn also in Rom zu finden, aber es hat ihn ja nie jemand aufgesucht. Er war also völlig vergessen und es war der Mann gewesen, der 1933 Hitler einen Schreiben geschickt hat, hören Sie auf mit der Judenverfolgung, nicht? Also Sie entehren Deutschland. Also mit diesem Aufruf, und dann kam er natürlich sofort in Haft zur Gestapo in Berlin und wurde misshandelt und gefoltert und kam aber irgendwann wieder raus und ging dann nach Italien und konnte sich in Italien über den Krieg hinaus halten. Und als ich ihn dann besuchte, war er 89 Jahre alt und er empfing mich dann mit dem Fotografen Wilfried Bauer. Nicht, warum seid ihr so spät gekommen? Nicht, also diese Frage, das ist ja auch alles in letzter Sekunde erst geschehen. Ich bekam noch gerade so die letzte Zeit mit Leuten, die damals noch lebten. Und dann haben wir da gesessen und er hat unglaublich viel erzählt. Und auf einmal merktest du, dass er die Lippen nur noch bewegte und er merkte gar nicht, dass die Stimme gar nicht mehr trug, gar nichts mehr herauskam. Dann kam seine Frau und brachte ihn ins Bett. Und als wir am nächsten Tag kamen, sagte er, er habe zum ersten Mal ohne Schlaftabletten wunderbar geschlafen. Das war Armin T. Wegner und durch diese Berichterstattung ist er wieder ins Bewusstsein zurückgekommen. Die Bücher wurden wieder aufgelegt. Und so ist es also mit einer ganzen Reihe von Autoren gegangen.
Und so kann man heute die meisten von ihnen wieder im Buchhandel erwerben. Jürgen Serke widmete sich aber auch verbannten Dichtern, jenen, die vom kommunistischen Totalitarismus ausgegrenzt wurden. Ausschlaggebend für sein Engagement, sagte Serke, seien seine Erfahrungen in der Tschechoslowakei während des Prager Frühlings gewesen. Und auch über die deutschsprachige Literatur der Tschechoslowakei publizierte er. Jürgen Serkes in Jahrzehnten entstandene Sammlung von Büchern, Bildern und Dokumenten ist im Zentrum für verfolgte Künste in Solingen in einer Dauerausstellung zu sehen. Sein Buch »Die verbrannten Dichter« ist neu im Wallstein Verlag erschienen, 364 Seiten, kosten 38 Euro. Einen Beitrag von Jürgen Serke zu Armin T. Wegner können Sie heute in Andruck hören, 19.15 Uhr in diesem Programm. Sie gehört zu den aufstrebenden jungen Autorinnen der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Christine Höller, geboren 1996. Die studierte Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaftlerin schreibt Hörspiele, Theaterstücke und Romane, für die sie mit mehreren Stipendien und Preisen ausgezeichnet wurde. Diese Woche erscheint ihr zweiter Roman unter dem Titel »Leute von früher«. Jan Drees hat das Buch gelesen.
Eigentlich ist dieser Roman eine Unmöglichkeit, spielt er doch auf der längst untergegangenen Nordseeinsel Strand, die 1634 in der Buchardi-Flut zusammen mit dem legendären Handelsort Rungholt vom Meer überspült worden ist. Reste von Strand können noch heute besucht werden, die Inseln Nordstrand, Pellworm und die Hallig Nordstrandisch Moor. Doch in Christin Höllers Leute von früher ist Strand weiterhin Teil der nordfriesischen Insellandschaft, südlich von Amrum gelegen, mit Husum am Horizont, ein Ferienparadies ausgesprochen rückwärtsgewandter Art. Die findigen Bewohnerinnen und Bewohner haben ihr Reetdach-Idyll zum Freilichtmuseum umgebaut und spielen für zahlungswillige Touristen das Leben früherer Zeiten nach. Pünktlich zum Saisonbeginn landet die 29-jährige Medienpraxis-Absolventin Marlene Rübel auf Strand. Sie heuert in einem Souvenirladen an und will sich einfach ein halbes Jahr keine Gedanken machen, dabei übersehend, dass sie in Lebensgefahr schwebt. Auch dass ihr Körper sofort auf die neue Umgebung reagiert, verbirgt Marlene zunächst vor sich selbst.
Als sie Strand zum ersten Mal betrat, zwickte ihr Unterleib und sie spürte, dass sie zu bluten begann. Sie hatte keine starken Schmerzen, bemerkte kaum Stimmungsschwankungen. Ab und zu vergaß sie sogar, dass sie einen Zyklus hatte. Ihr Körper funktionierte und war unauffällig. Aber so hatte sie nie gelernt, in sich hineinzuhorchen.
Dass diese Blutung gleichsam ein Menetekel ist, kann man erahnen und genauso gut überlesen. Erst im Nachhinein offenbart sich die Zeichenhaftigkeit dieser vorderhand natürlichen Regung. Marlene bezieht ihren Schlafraum in einer der Baracken hinter der sogenannten Kostümgrenze, wo ausnahmsweise Alltagsklamotten gestattet sind. Sie wird in die Usancen des Freilichtmuseums unterwiesen, dann historisch kostümiert mit drei weißen Kragenblusen und zwei blauen Schürzen, deren Muster an ein Café-Servi erinnert. Ein paar Möwen fliegen über den Deich, die Landschaft erscheint wie eine Kulisse. Marlene bemerkt ein Schimmern. Irgendwann ist ihr, als schwankte die Insel. Oft wird beschrieben, diese oder jene Regung geschehe lediglich scheinbar. Worin also liegt dieser Schein des ja ohnehin auf Vorspiegelungen ausgerichteten Ferienorts? Schon kommen die ersten Touristen in ihren bunten Allwetterjacken. Die Saison wird eröffnet.
Marlene war sich sicher gewesen, dass mit den ersten Gästen die Illusion dahin wäre, das Dorf sei ein absurdes Potpourri aus jetzt und früher. Aber sie lag falsch. Die Kulisse war überwältigend. Jede Person in Polyester bloß ein Glitsch, über den man hinwegsah. Die Gäste bewegten sich so andächtig, als fürchteten sie, eine falsche Bewegung könnte die Straße verschwinden lassen. Sogar der Wind blies mit historischer Kraft, rau und echt und maritim, wie vor 100 Jahren. Der Kassierer trug ein Fischerhemd mit aufgesticktem Edeka-Logo. Es war diese Sorgfalt, die Marlene beeindruckte. Und die Leichtigkeit, mit der über Widersprüche hinweggesehen wurde.
Glitches sind Programmcodefehler innerhalb eines Computerspiels, visuelle Effekte oder Abläufe, die von den Entwicklern so nicht beabsichtigt waren. In Leute von früher markieren die Glitches einen unmerklichen Einbruch des Magischen. Im Kontrast werden die Landschaften oder Mahlzeiten äußerst profan beschrieben. Der Deich ist ein müder grüner Hügel, die Insel perfekt und saftig bis zu den Rändern. Der Meeresspargel schmeckt frisch und salzig. Das ist Postkartenpoesie, doch diese absichtlich unoriginellen Betrachtungen leiten auf nur vermeintlich sicheres Terrain.
Jedes Jahr ist das Wasser höher. Jede Flut richtet mehr an. Seit 4 Jahren sollen wir einen neuen Deich kriegen und nichts passiert.
Eine Art Dammbruch erlebt Marlene während der folgenden Sommermonate. Kopfüber stürzt sie in eine rauschhafte lesbische Beziehung zur einheimischen Janne. So kann Höllers Roman über weite Strecken als Generationengeschichte oder Millennial-Panorama gelesen werden, als Porträt einer jungen, emanzipierten Akademikerin heutiger Zeit, als Potpourri aktueller Befindlichkeiten. Der bedrohlich steigende Meeresspiegel deutet auf Climate-Fiction, auf Klimakatastrophenliteratur hin. Der Ort und sein ausnahmslos hellhäutiges Personal wirken wie eine Persiflage neurechter Identitätsfantasien. Tatsächlich ereignet sich auf Strand der unmöglichen Nordseeinsel, was keinesfalls der Wirklichkeit zugerechnet werden kann.
»Das ist ein Brunnen«, sagte Janne und trat näher heran. »Aus Rungholt.« Marlene folgte ihr. Die Steine des Rings waren dunkel und verwaschen, und obwohl sie kaum mehr als einen Finger breit aus dem Boden ragten, waren sie nicht zu übersehen. Marlene blickte um sich. »War der gestern schon da?«, fragte sie. »Wir sind doch genau denselben Weg gegangen.« Janne zuckte bloß mit den Schultern. »Weiß nicht«, sagte sie und griff nach ihrer Hand. »Die Sachen kommen und verschwinden, wie sie wollen.«
Die Kontingenz des Aufkommens und Verschwindens birgt den Albtraum dieses postmodern anmutenden Spiels. Bereits die unwirklich verschobene Coverlandschaft deutet an, dass Leute von früher eine Welt des Als-ob anschaut, die wenig mit dem norddeutschen Realismus im Stile Theodor Storm zu tun hat. Am Ende, zahlreiche Küsse, 1000 Tränen und einige erotische Intermezzi später, wird ein furchtbares Foto beschrieben, bei dem nicht auszumachen ist, ob es ein Winken, Dreck oder einen Schatten zeigt, eine Fehlsortierung der Pixel, eine optische Täuschung. Deutlich ist nichts auf diesem Bild, dafür nach den letzten Sätzen umso klarer, dass Leute von früher eine poetische Intervention gegen das allzu Konkrete, eine Suche nach dem vielmehr Unergründlichen ist. Man verlässt dieses fantastische Buch unter dem noch lange währenden Eindruck eines harten, furchteinflößenden Schocks.
Jan Drees über Christin Höller, Leute von früher. Surkamp Nova, 316 Seiten, 22 Euro. In Zeiten des Krieges und der Krisen bleiben Nachdenken und Nachhören oft auf der Strecke. Die Stille, in der überhaupt erst Gedanken und Einsichten entstehen können, ist ebenso gefährdet wie die Sprache, die Menschen verbinden soll. Davon erzählt, sehr persönlich, die Lyrikerin, Romanautorin und Essayistin Maritza Bodrušić in ihrem neuen Buch. »Rebellion der Liebenden« heißen ihre 6 Vorlesungen, in denen sie sich angesichts von Gewalt und Unrecht für Durchlässigkeit, Verletzlichkeit, Gnade und Ungezähmtheit stark macht. Willkommen, Maritza Bodrušić.
Ich grüße Sie.
Ihr neues Buch heißt im Untertitel »Von der Verwandlung unseres Denkens in unsicheren Zeiten«. Das ist natürlich eine Herausforderung. Unsichere Zeiten und dann noch das Denken verwandeln. In einer Zeit also, in der eigentlich alle zurückfallen auf alte Muster, in denen das alte Denken dominiert, von dem wir geglaubt haben, das ist längst vorüber. An was denken Sie, wenn Sie sprechen von der Verwandlung unseres Denkens?
Ja, ich glaube, dass es ganz besonders wichtig ist, in Zeiten, in der das Alte magnetisch in unser Denken zurückkommt, das Alte auszuleuchten und nicht sofort zu reagieren. Und im Sinne der Rebellion der Liebenden möchte ich gerne darauf verweisen, was Erich Fromm einmal gesagt hat. Der Ursprung des Liebesgedankens ist, in der Nächstenliebe zu suchen. Und diese Nächstenliebe ist eine Einübung ins Menschliche. Diese Einübung kann nicht mit alten Mustern erfolgen. Sie muss transformiert werden. Schon das Wort üben, dass wir Lernende sind, bringt eine neue Langsamkeit ins Denken und, wie ich hoffe, auch ins Empfinden. Und es ist ja auch aus sehr persönlichen Momenten meines eigenen Lebens herausgeschrieben, in denen ich erlebt habe, dass die Verlangsamung zu einer anderen Art des Schauens auch kommt und dass das Schauen schon etwas ändert. Nicht zu den Schlagenden zu gehören, nicht zu denen, die in den Pamphleten und Parolen sprechen, sondern zuerst einmal empfinden und vielleicht auch trauern, vielleicht auch das Unglück genau sehen und traurig sein können in Anbetracht der ungeheuren Dinge, die sich in unserem Leben und in dieser Welt gerade auch ereignen.
Das Buch ist gegliedert in 6 Kapitel. Es ist hervorgegangen aus Vorlesungen, die Sie gehalten haben. Mir ging es so beim Lesen, dass ich das Gefühl hatte, Sie sind alarmiert. Dahinter ist ein zitterndes Herz, das bebt vor Sorge und gleichzeitig aber auch vor Entschlossenheit. Diese Kapitel tragen die Titel Durchlässigkeit, Verletzlichkeit, Gnade, Ungezähmtheit, Zugehörigkeit und Verwandlungsfähigkeit. Die Verwandlungsfähigkeit hatten wir gerade angesprochen, die Sprache, die sich verwandeln muss und der Blick des Menschen, wenn ich Sie richtig verstehe, der ins Innere gehen soll, gerade in einer Situation, in der das Außen so bedrängend ist.
Ja, fast kommt es mir vor, dass das noch die einzige Option ist, die wir haben, uns dem Menschlichen zuzuwenden. Nicht in diesen äußeren Mustern und gewalttätigen Parolen zu sprechen, sondern wirklich nach innen zu gehen. Dorthin, wo wir beben, wie es bei Rilke so schön heißt, wenn die Birken beben, wenn der Wind in die Birken kommt. Und das ist nicht nur Poesie. Und Poesie ist nicht nur irgendein etwas dahingesagtes. Ich meine es auch wirklich in diesem zitternden Sinne. Denn dieses Zittern rührt auch aus der Erfahrung der eigenen Verletzlichkeit. Und ich habe fast den Eindruck, die Verletzlichkeit ist noch das, was uns übrig geblieben ist. Jenseits von Identitäten, die andere ausschließen, jenseits eines Kampfes, der sich auf die Fahnen geschrieben hat, einen Feind zu bekämpfen. Und das alles habe ich in meinem eigenen Leben gelernt. Ich habe diese harte Schule des Sehens schon durchschritten in den jugoslawischen Kriegen, habe gesehen, was es mit Menschen macht, wenn sie in diesen Kampf der Identitäten einsteigen, wenn sie vergessen, dass der andere Ausgesetzte ebenso ein verletzlicher Mensch ist. Und wenn ich eins gelernt habe, dann ist es immer mehr dieser Verletzlichkeit zu vertrauen und der Trauer auch Raum zu geben als einem Kampf der Parolen.
Sie verbinden in diesen Vorlesungen persönliche Erlebnisse. Sie haben gerade angesprochen die Jugoslawienkriege. Sie berichten über ihre Kindheit. Sie haben Gewalt in der Familie erfahren. Und sie schlagen einen Bogen tatsächlich zum Krieg in der Ukraine, zum Krieg in Gaza, zur Gewalttätigkeit, die im Moment die Welt dominiert und uns zumüllt mit Lärm, mit Einflüssen, mit Reizen, dass es ganz schwierig ist, da einen Raum zu finden, in dem man in sich gehen kann. Und sie machen sich stark für aber genau das, einen Raum der Stille.
Ja, unbedingt. Ich schreibe jetzt seit über 25 Jahren alles, was ich beschreiben konnte, dem ich mich stellen konnte, den Katastrophen auch aus dieser Zeit, die Sie jetzt auch noch einmal aufgegriffen haben, der jugoslawischen Kriege, alles, was ich sehen konnte, konnte ich mit geschlossenen Augen genauer sehen. Und mir ist dieser Gedanke, dieser Ausdruck auf eine sehr bewegende Weise in dieser Zeit noch einmal bei dem israelischen Schriftsteller Edgar Keret begegnet, als die unglaublichen Entladungen, sage ich mal, geschahen. Da hat er geschrieben, er wünscht sich, dass alle kurz die Augen zumachen, so ungefähr, und einen Moment lang nach innen sehen. Und es schien mir auch die einzige Art und Weise, überhaupt noch etwas wahrzunehmen. Denn ich glaube, wenn wir die Augen zumachen und nach innen schauen, sind wir verbunden mit einem inneren Raum, einer inneren Landschaft, die wieder ein bisschen ruhiger wird, ein bisschen menschlicher, ein bisschen geerdeter, empfindender und nicht nur sprechender. Dieses bloße Sprechen wird in bestimmten historischen Situationen, wenn man sie sich ganz genau anschaut, ab einem bestimmten Punkt zu einem Schlagen. Und das hat auch schon Karl Kraus formuliert. Schlagwörter sind eben auch Schlagwörter. Man schlägt die anderen damit. Und dieses nach innen gehen und einen Augenblick lang auch die Stille sprechen zu lassen, zeigt uns, wie vielschichtig die Dinge sind, wie komplex die Gefühlslagen sind. Und diesen Moment der Hilflosigkeit auszuhalten, das ist schwer, das tut weh. Es ist wahrscheinlich so, wie James Baldwin es sagt, es ist leichter zu hassen, denn unter dem Hass ist der Schmerz. Und in diesen Schmerz wollte ich immer mit meinem Leben und mit meinem Schreiben den Schmerz anschauen, ihn sich stellen, ihn fühlen und nicht dem Hass erliegen.
Das heißt, man kann diese Essays lesen, einerseits als Kritik an der Oberflächlichkeit, als Kritik an der Kampfbereitschaft auf allen Seiten und gleichzeitig als Ermutigung, einen anderen Weg einzuschlagen.
Unbedingt, unbedingt. Ich glaube ganz fest daran, dass jeder einzelne Mensch in dieser Welt auch die Welt ist. Und in dieser einzelnen Welt eines Individuums entscheidet sich so vieles, so viele Verbindungen gibt es, so viele Brücken zu anderen Menschen, so viele mögliche sanftere Tonlagen, so viel mehr Tiefe. Wir sind menschliche Wesen, wir sind Lebewesen. Wir sind verletzlich. Und diese Verletzlichkeit, und das ist auch die Konklusion für mich in diesen Essays, das ist unsere eigentliche Identität. Das ist das, was uns verbindet. Das ist das, was uns Größe schenkt, was uns die Möglichkeit schenkt, über uns hinauszuwachsen.
Danke, Maryca Bodrušić.
Vielen Dank auch.
Rebellion der Liebenden, von der Verwandlung unseres Denkens in unsicheren Zeiten, von Maryca Bodrušić, ist erschienen im BTB Verlag. 208 Seiten, kosten 16 Euro. Das war der Büchermarkt für heute. Nach den Nachrichten folgt Forschung aktuell. Am Mikrofon war Carsten Huck.